Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Kinan Al-Kutsi ist zurück in seiner alten Heimat, in Damaskus. Er sitzt in einem Café zusammen mit dir, Daniel. Und ihr sprecht Französisch.
Ja, genau, wir sprechen Französisch miteinander. Kinan ist in Syrien aufgewachsen, aber hat ganz lange in Frankreich gelebt. Kinan ist so ein, so sich vorstellen, das war ein 37-jähriger Mann, sieht ein bisschen aus wie so ein Hipster mit Bart und die Haare hinten zusammen, wie so eine Art Künstler in Berlin oder so. Und auch der Ort, wo wir beide sitzen, ist jetzt nicht das, was man sich als erstes in Syrien so vorstellen würde, in einem Land, wo eben Krieg geherrscht hat und Krise herrscht immer noch. Das ist so ein schickes Café im Damaszener Vorort Mese. Kinan bestellt ein Bier, während wir sprechen. Also es ist wirklich so ein Umfeld, wie man sich auf den ersten Blick so gar nicht vorstellt, wenn man nach Damaskus kommt. Und Kinan sagt mir im Gespräch eben immer wieder, dass er eigentlich auch glücklich ist, hier zu sein. Und vor allem, dass er eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet hätte, überhaupt jemals in Damaskus in so einem Café zu sitzen. Also, dass er eigentlich die Hoffnung schon fast verloren hätte, jemals wieder in seine Heimat zurückzukommen.
Jetzt ist er aber zurück.
Genau, jetzt ist er zurück. Und ich habe ihn getroffen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie es eben ist, wieder in die alte Heimat Syrien zurückzukommen.
Und?
Naja, auf den ersten Blick wirkt es ja immer so, dass eben eine Flucht, wie das halt Kinan erlebt hat, in ein fremdes Land extrem schwierig ist. Man muss von null anfangen. Aber das Gespräch zeigt eben auch, oder das Treffen zeigt eben auch, eine Rückkehr nach Hause kann ebenso ziemlich schwierig sein.
Hunderttausende Syrer sind vor rund 10 Jahren wegen des Bürgerkriegs in Syrien geflüchtet. Jetzt stehen sie vor der schwierigen Frage, ob sie zurückkehren sollen, trotz der instabilen Lage im Land. Einer von ihnen ist Kinan Al-Kutsi. Nahost-Korrespondent Daniel Böhm hat ihn in Damaskus getroffen. Ich bin Nadine Landert. Daniel, wie war denn die Begegnung mit ihm?
Das war hochinteressant. Einerseits war es hochinteressant, weil man so viel gelernt hat über eben das Kommen und Gehen, aber es war eben auch extrem emotional. Kinan ist so ein Typ, der wirkt eigentlich relativ selbstbewusst, sehr gebildet, hat wahnsinnig viel Erfahrung, hat viel erlebt im Leben, ist jemand, der wirkt als jemand, der anpackt und der auch in Frankreich, das hat man eben gemerkt in diesem Gespräch, der in dieser neuen Heimat, wo er war, auch sich ein Leben aufgebaut hat. Und trotzdem schien immer in dem Gespräch klar, und das hat er immer klar gemacht, in dem Moment, in dem das Assad-Regime im letzten Dezember, also diese Diktatur, die jahrelang über Syrien geherrscht hat, als die im letzten Dezember gefallen ist, da war für ihn klar, er will zurück. Mhm. Und was eben auch beeindruckend war in diesem Gespräch und in der Begegnung, war eben, dass er einer von denen ist, die eine offenbar sichere Existenz, die er sich mit viel, viel Mühe und auch mit viel Investition, mit viel Engagement im Ausland aufgebaut hat, dass er diese Existenz zurücklässt, um zurückzugehen in seine alte Heimat und dort mitzuhelfen, die wieder aufzubauen.
Also er hat damals im Bürgerkrieg Syrien verlassen und ist nach Frankreich geflohen, um sich da ein neues Leben aufzubauen.
Genau. Er ist eben einer von diesen Hunderttausenden Syrern, die damals während dem Bürgerkrieg das Land verlassen haben. Man muss sich erinnern, seit 2011 gab es einen Volksaufstand gegen die Assad-Diktatur. Danach ist das Land dann langsam in einen Bürgerkrieg versunken und da sind ganz viele Leute gegangen. Und Kinan war bei dem Volksaufstand gegen die Assad-Diktatur mit dabei.
J'étais arrêté par le régime syrien parce que j'étais bénévole chez la Croissant Rouge.
Er hat als Rettungssanitäter freiwillig gearbeitet für die Opposition, ist also in so Oppositionsgegenden gegangen, hat versucht, dort Leute zu helfen.
Welche Gruppierung hat er angehört, wenn du sagst Opposition?
Genau, das ging, also er ist eigentlich Sunnit, gehört da der Mehrheitsbevölkerung an in Syrien. Er ist aber ein moderater Typ, trinkt Bier, ist kein Extremist, ist eigentlich so ein, wie man sich vorstellen kann, so ein Mittelschichtskind, gebildet aus einer guten Familie. Mhm. Trotz dessen musste er das Land verlassen, ist dann erst über Umwege in die Türkei gegangen und landete 2014 in Paris. Im Gegensatz zu vielen anderen, die damals übers Meer gegangen sind und die Balkanroute, hat er ein Visum bekommen und konnte deswegen direkt nach Frankreich gehen.
Okay, und was macht er in Frankreich?
Ça commence dur. Pourquoi? Parce que déjà je parle pas bien français. Je parle pas.
Ja, in Frankreich hat er mir eben gesagt, am Anfang war es gar nicht einfach. Natürlich, schwieriges neues Land. Aber er hat es dann geschafft, sich doch auch dort ein neues Leben aufzubauen. Er hat nochmal studiert. Er hat dann mehrere Jobs gemacht. Unter anderem war er Berater bei einer Bank, hat sich dort darum gekümmert, um Terrorfinanzierung.
Pour faire le contrôleur financier pour le international trading.
Später hat er andere Jobs gemacht, hat auch ein Gastrounternehmen gegründet, war mehrmals auch Berater für NGOs, die eben dann in Syrien gearbeitet haben. Das heißt, er hat sich über die Jahre in Frankreich so eine richtige Existenz aufgebaut, hat die Sprache gelernt und hat auch die französische Staatsbürgerschaft bekommen. Und er hat mir dann auch eben erzählt, dass er am Ende dieser Zeit auch viele französische Freunde hatte.
Mais après, quand j'ai pris la langue, c'est ici où commence, où j'ai commencé à faire les soirées, rencontrer les gens.
Jetzt kann man eigentlich sagen, umso erstaunlicher eigentlich, oder, wenn es ihm in Frankreich so gut geht. Was war also der Anlass, die Motivation, doch zurückzukehren?
Ja, also man hat so gemerkt, dass Syrien halt immer bei ihm immer im Hinterkopf war. Er hat sich nie so ganz gelöst von dem Land und von der Familie und von der Kultur. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo eben die Möglichkeit bestand, zurückzugehen. Und das war der Fall, als schließlich das Assad-Regime, vor dem er ja geflohen ist, im Dezember 2024 gestürzt ist. Und in dem Moment war Kinan sofort sicher, er will zurück nach Damaskus.
Et là-bas, j'ai décidé que je prends en voiture et je vais directement à Damas.
Und er hat sich dann auch sofort auf den Weg gemacht. War nicht ganz so leicht, weil es war auch eine Zeit, wo alles noch unklar war, was genau passieren würde, ob das wirklich halten würde. Viele Leute haben auch gar nicht geglaubt, dass sowas überhaupt möglich ist. Wusste nicht, ist jetzt wirklich gestürzt, ist das wirklich das Ende von diesem Regime, was eben so lange an der Macht war in Syrien. Manche Leute haben ihn gewarnt, der soll noch ein bisschen aufpassen. Aber Anfang 2025 hat es dann geschafft und war relativ kurz nach dem Ende des Regimes zurück in der alten Heimat.
Und eben, also er wurde auch gewarnt. Wir erinnern uns zurück, Anfang 2025, da war die politische Situation noch viel weniger klar, als es auch heute ist. Also einfach auch alles noch sehr, sehr unsicher.
Ja, genau. Kinan kam damals zurück in Land. Da war alles offen. Es gab zwar einen neuen Übergangspräsidenten, Ahmed al-Sharaa. Das war der Anführer einer islamistischen Rebellenarmee, HTS, die damals Assad gestürzt hat am Ende. Da hat sich eine Übergangsregierung gebildet. Da waren Vertreter der ehemaligen Opposition mit dabei. Es kamen auch Leute zurück, die politisch gearbeitet haben, die eine Chance gesehen haben. Es gab auch verschiedene Minderheiten, die sich in Position gebracht haben. Syrien ist ja ein multikonfessionelles Land. Dieser ganze Machtwechsel und diese war aber eine extreme Herausforderung für das Land. Man darf nicht vergessen, das Land hatte 10-jährigen Bürgerkrieg hinter sich. Es steckte in der Wirtschaftskrise, es steckte unter Sanktionen. Das heißt, Syrien war damals ein extrem armes Land. Es gab immer noch eine große Perspektivlosigkeit und viele Dinge waren immer noch zerstört. Also auf dieses Land kamen in diesem Moment, als er eben zurückkam nach Damaskus, wahnsinnige Herausforderungen zu. Es war ein einziges Chaos. Es gab Millionen Binnenvertriebene, ganz viele Flüchtlinge immer noch, tausende Tote, von denen man nicht wusste, wo sie waren. Und genau dorthin ist er eben im Januar 2025 zurückgekehrt.
Wir sind gleich zurück.
Sie wünschen sich Komfort und Sicherheit einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Probieren Sie es digital auf truewealth.ch mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter.
Et après ça, t'es entré ou quoi? Ouais, j'ai entré. Et je vais chez mes parents.
Wie hat er dir das beschrieben? Wie war das für ihn, als er damals zurückgekommen ist, auch in seine zerstörte Heimat?
Also für ihn war das ein wahnsinnig emotionaler Moment und im Gespräch hat man das gemerkt. Er hat auch so gelächelt, wenn er das erzählt hat. Und hat sich auch so auf einem übertragen, wie emotional das für ihn war. Und dann meinte er eben, wie er seinen Vater getroffen hat, die Eltern gesehen hat.
Moi, j'ai passé des années que je vois le voix de mon père triste. Qu'il peut pas, il est malade, il peut pas me voir. Il peut pas aller au Liban pour me voir.
wo der gesagt hat, von diesen 37 Jahren, er ist 37 Jahre alt, hat er die über 10 Jahre nicht mehr wirklich gesehen, vielleicht mal im Ausland ganz kurz, aber kam zum ersten Mal auch in dieses Elternhaus rein, hat sich mit seinem Vater hingesetzt, er hat Damaskus gesehen zum ersten Mal, wo zu diesem Zeitpunkt Anfang Januar auch immer eine gewisse Euphorie herrschte, das Regime war erst gerade gefallen, er hat auch beschrieben, wie die Leute noch gefeiert haben auf der Straße, also es war eine überwältigende Erfahrung für ihn.
Mais quand j'ai rentré, elle a fait la fête, tu sais, c'était intense ce moment.
Jetzt hast du aber angedeutet, dass es ihm eben nicht nur darum geht, einfach seine Eltern wiederzusehen, sondern er will seinem Land auch helfen. Wie genau?
Ja, er hat ja eben schon vorher immer wieder mit Syrien zu tun gehabt in seiner Arbeit in Frankreich und davor, als er Flüchtling war, auch in der Türkei, hat immer wieder mit NGOs zusammengearbeitet und so war für ihn ziemlich schnell klar, so wie ich es verstanden habe, dass er auch Beitrag leisten möchte zu dem Land. Er hat dann auch relativ schnell in Syrien angefangen zu arbeiten, hat so seine ganzen Kontakte zusammengesammelt, die er aus der alten Zeit noch hatte und hat dann angefangen, eine Organisation aufzubauen, die eben versucht, den Leuten in Syrien zu helfen. Und da hat er einerseits hat er sich um Binnenvertriebene gekümmert, also das heißt um Leute, die innerhalb Syriens vertrieben waren. Es gab ganz viele Leute, die im Norden Syriens gelebt haben und zurück in ihre Heimat wollten, aber das zum Teil nicht konnten, weil sie kein Geld haben oder weil ihre damaligen Häuser, wo sie ursprünglich herkamen, alle zerstört sind. Also er hat versucht, diesen Leuten zu helfen und somit auch einen Druck vom Land zu nehmen. Mhm. Und andererseits hat er noch andere Sachen gemacht. Er hat sich zum Beispiel versucht, im Moment die Wasserversorgung wieder aufzubauen in von Krieg zerstörten Vorstädten von Damaskus. Also es sind viele organisatorische Aufgaben, die er da übernimmt und gemeinsam mit Kollegen halt versucht, Abhilfe zu schaffen. Und das ist natürlich alles nicht einfach in so einem zerstörten Land. Man muss sich vorstellen, da gab es ja eben 15 Jahre lang diese Diktatur, jetzt kommt eine neue Regierung, der auch noch die Erfahrung fehlt und da ist noch ganz vieles, was im Argen liegt und das war für ihn natürlich auch eine große Herausforderung, wo er aber dann sein Wissen zum Teil auch einsetzen konnte.
Also eben sein Wissen und seine Ausbildung vom Westen, auch die internationale Vernetzung, die ihm da bei diesem Wiederaufbau sicher hilft.
Ja, das ist richtig und das hat er eben auch gesagt, das ist auch etwas, was ihm am Herz liegt, dass diese Erfahrung seinem eigenen Land zugutekommen kann.
Deuxième, c'est la, on peut dire la pays. Parce qu'on a eu beaucoup d'expérience.
Und das ist ja auch etwas, wo viele Syrer gehofft haben oder wo es ein bisschen diese Hoffnung war, dass halt viele Syrer vielleicht zurückgehen können und mit ihrer Erfahrung helfen können, dieses Land wieder aufzubauen. Und das war etwas, was für ihn, das meinte er auch, eine große Motivation ist, eben in dem Land jetzt zu bleiben, trotz aller Schwierigkeiten.
Und eben, er hat mit dieser Arbeit anfangs 2025 begonnen. Du hast ihn ein halbes Jahr später getroffen. Wie zufrieden ist er denn bislang mit seiner Arbeit, mit dem, was er bislang erreicht hat?
Ja, das war auch ein interessanter Punkt. Einerseits ist er zufrieden. Er sagt, das ist etwas, was ihn erfüllt und er ist absolut entschlossen, da weiterzuarbeiten. Aber er meinte gleichzeitig, ist es natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung. Das Land ist wirklich in einem katastrophalen Zustand. Wie gesagt, es waren lange Zeit ja auch noch diese Sanktionen, die in Syrien geherrscht haben, die auch dazu geführt haben, dass es extrem schwierig ist, im Land überhaupt zu arbeiten. Und dazu ist halt auch die politische Lage unklar. Mhm. Es ist eine neue Regierung, die Zusammenarbeit mit diesen Leuten ist nicht immer einfach, meinte er. Es ist alles, man fängt quasi von null an.
Was hält er denn vom Übergangspräsidenten al-Sharaa? So traut er ihm?
Genau, das war auch so eine interessante Frage nach einem halben Jahr. Er meinte eben dann zu mir, am Anfang hat er sich gesagt, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, das Land aufzubauen. Die politischen Fragen, da können wir uns später drum kümmern. Aber inzwischen hat sich ja die Lage in Syrien auch so ein bisschen verändert. So diese erste Euphorie, die damals geherrscht hat nach dem Fall des Regimes, ist ein bisschen abgeflaut. Und es kamen halt auch neue Probleme zutage. Als ich ihn getroffen habe in dem Café in Damaskus, das war zu einem Zeitpunkt, als in Syrien gerade wieder so eine Gewaltexplosion ausgebrochen ist. Damals war das in der Drusenstadt Sweida im Süden Syriens. Dort kam es zu schweren Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Verbündeten der Regierungstruppen und drusischen Kämpfern. Das sind Angehörige einer Minderheit, die sich der Regierung nicht unterwerfen wollten. Da sind viele Zivilisten gestorben. Das war nicht zum ersten Mal, dass sowas in Syrien passiert ist. Es gab in diesen Monaten immer wieder solche Momente. Und das hat ihn auch wirklich mitgenommen. mitgenommen. Also wenn wir über das geredet haben, dann hat er schon auch die Sorge gehabt, dass halt das Land in eine Richtung geht, die gefährlich sein könnte, die eben auch weniger Anlass für Hoffnung sein könnte. Das hat ihn sehr umgetrieben und deswegen war er auch sehr kritisch, was diese neue Regierung anbelangt, hat gesagt, man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Es gibt eben Anzeichen, dass es vielleicht Probleme geben könnte.
Donc tu vois, chaque endroit, il a ses cultures, il a ses choses. Tu peux pas venir disant on fait ça comme ça. Il faut discuter.
Und gerade weil eben alles so unsicher ist und ja auch immer noch gefährlich, würden sich wahrscheinlich viele, die in seiner Situation sind, die eben geflüchtet sind und sich in Europa ein sicheres Leben aufgebaut hatten, mit einer guten Existenz nicht dafür entscheiden, wieder zurück nach Syrien zu kommen.
Ja, genau. Eben so Fälle wie Kinan, das ist schon ein bisschen die Ausnahme. Also es ist jetzt nicht so, dass eben dieser ganz große Rückkehrtrend eingesetzt hat. Es sind zwar viele Syrer zurückgegangen, aber es sind oftmals eher ärmere Flüchtlinge gewesen aus den Nachbarländern wie der Türkei. Aus Europa hingegen kommen die meisten nur zu Besuch. Also wenn man so im Sommer jetzt durch Syrien gefahren ist, ich habe das ja ein, zwei Mal gemacht, auch als Journalist, auch eben als ich Kinan getroffen habe, dann trifft man immer wieder auf Syrer, die Deutsch sprechen und die einen deutschen Pass haben und jetzt zum ersten Mal zurück in die alte Heimat gehen. Aber wenn man die dann fragt, kommt das für euch in Frage, dass ihr auch definitiv hier zurückzieht, dann sagen sie, nee, wir gucken uns das erstmal an. Wir haben ja eine Existenz zu Hause.
Und glaubst du denn, dass Kinan bleiben wird? Ist seine Zukunft in Damaskus?
Also als wir uns miteinander unterhalten haben, ja, da wirkte er sehr entschlossen, dass er hier sein will. Und eben, er hat auch mehrmals gesagt, wie sehr er die Stadt liebt. Also jetzt jenseits von den politischen Problemen und der Lage im Land, dass es einfach seine Heimat ist. Und dass er einfach, wenn er durch die Straßen läuft und in den Café sitzt und wenn er mit seinem Vater Frühstück isst, solche Dinge waren halt, hat man schon gemerkt, dass eben dass trotz dieser Jahre in Frankreich halt die emotionale Bindung an die alte Heimat immer noch sehr eng ist. Und er hat auch diesen Willen nicht aufzugeben. Aber andererseits hat er eben auch immer gesagt, er wisse auch nicht, was in der Zukunft passieren werde. Vielleicht werde es wieder bald Probleme geben, vielleicht einen neuen Bürgerkrieg, man weiß es alles nicht. Und am Ende des Tages, glaube ich, wenn man seine Biografie anschaut, die Flucht damals, die lange Zeit im Exil, dann diese Rückkehr plötzlich, unerwarteterweise, dann wird einem ziemlich schnell klar, dass wahrscheinlich sich solche Sachen oftmals eben einfach nicht planen lassen.
Auf jeden Fall ist es wichtig, dass es Menschen wie Kinan gibt, die es eben wagen, zurückzukehren, damit Syrien auch eine Chance hat. Daniel, vielen lieben Dank.
Vielen Dank dir, vielen Dank nach Zürich.
Und das war unser Akzent mit Nahost-Korrespondent Daniel Böhm. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.